wir als Gemeinde von Jesus, wir als Christen, wir haben eine geniale Botschaft, die wir unseren Nachbarn, unseren Freunden bekannt machen dürfen. Eine Botschaft, die Leben verändert. Die Botschaft davon, dass Jesus vergibt. Die Botschaft davon, dass er uns eine Beziehung zum Vater im Himmel ermöglicht. Die Botschaft, dass Jesus unseren Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, bezahlt hat und wir als freie Menschen das Gericht verlassen dürfen. Die Botschaft von Jesus, unserem Herrn, der auferstanden ist von den Toten und den Tod besiegt hat. Und wir als Gemeinde, wir führen in diesem Jahr den Alpha Life Kurs durch. Und ich finde, es ist eine wunderbare Möglichkeit, um mit unseren Freunden über Jesus zu sprechen, um ihnen Jesus bekannt zu machen. Aber es ist auch eine Herausforderung. Eine Herausforderung mit unseren Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden und Verwandten über Jesus zu sprechen, ihn zum Gesprächsthema zu machen. Und für mich ist es auch immer wieder eine Herausforderung, mit anderen Menschen, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen, über ihn zu sprechen, ihn zum Gesprächsthema zu machen und mich nicht von allen möglichen anderen ablenken zu lassen, sondern Jesus zum Gesprächsthema zu machen. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, genau dies zu tun, Jesus zum Gesprächsthema zu machen. Und zwar im Vertrauen darauf, dass Gott wirkt durch diese Gespräche. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und denkst dir, ja, wer ist denn dieser Jesus überhaupt, von dem wir hier immer alle reden? Dann hoffe ich, dass du auch einige Antworten auf deine Fragen erhältst, die dir vielleicht in den Kopf kommen, obwohl ich heute mehrheitlich die anspreche, die bereits eine Beziehung zu Jesus haben. Im 1. Korintherbrief lesen wir, wie Paulus die Botschaft vom gekreuzigten Christus unter den Korinthern verbreitet hat. Und zwar in 1. Korinther im Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. An diesen Grundsatz habe ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, dass Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Aus diesem Text können wir drei Punkte entnehmen, die ich mit euch heute anschauen möchte. Und zwar Jesus als Zentrum unserer Gespräche, Jesus im Zentrum unserer Gespräche. Zweitens, dass Gott dich in deiner Schwachheit gebrauchen möchte. Und drittens, vertraue auf Gottes Kraft. In den ersten Versen, also ich möchte jetzt zum ersten Punkt kommen. Paulus sucht den Kontakt zur Gemeinde in Korinth. Er hat diese Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Und nach seiner Weiterreise steht diese Gemeinde vor einigen Schwierigkeiten. Und zwar kommt es in dieser Gemeinde zur Bildung von mehreren Gruppen. Und diese Gruppen, die stellen verschiedene Prediger ins Zentrum. Die einen sagen, ich finde, Apollos ist super. Das ist der, der es verstanden hat. Dem folge ich jetzt nach. Die anderen sagen, nein, Paulus ist viel besser. Paulus hat doch unsere Gemeinde gegründet. Und die Dritten, Die Dritten sind der Meinung, ach ihr mit eurem Apollos und mit eurem Paulus, wir hören auf das, was Petrus sagt, denn Jesus wollte doch seine Gemeinde auf Petrus bauen. Er sei doch, er ist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Und Paulus erinnert angesichts dieser Streitigkeiten die Gemeinde daran, was er getan hat, als er bei ihnen war. Er hat nicht sich selbst ins Zentrum gestellt, wie wir Menschen das so häufig gerne tun. Nein, er hat Jesus ins Zentrum gestellt. Und zwar Jesus als den Gekreuzigten. Jesus als den gekreuzigten Sohn Gottes. Und das war nicht gerade eine populäre Botschaft, die mit Jubel und breitem Ansehen aufgenommen wurde. Denn Paulus traf in Korinth auf zwei Menschengruppen. Auf der einen Seite waren die Juden. Für sie war die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis, ein Skandal. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie der Messias an einem Kreuz sterben konnte, wenn es doch im 5. Mose, Kapitel 21, Verse 22 und 23 heißt, wer am Holz hängt, ist verflucht. Wie kann dann der Messias am Holz hängen? Das ging für sie nicht auf. Die Juden wollten Zeichen dafür, dass Jesus ihr erwarteter Messias war. Sie wollten Wunder sehen, die dies bestätigen. Auf der anderen Seite, da waren die Griechen. Und für sie war es absolut unverständlich, wie Gott Mensch werden kann. Wie Gott, der doch Geist ist, einen Körper annehmen kann. Denn bei den Griechen war es so, alles was körperlich, leiblich ist, war für sie schlecht. Und ihr Ziel war es, Geist zu werden. Und dann konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, wie denn Gott, der Geist ist, Mensch werden kann und einen Körper annehmen kann. Und dann auch noch an einem Kreuz sterben sollte, wie ein Verbrecher. Das war für sie eine Idee, die absolut hirnrissig ist. Das geht einfach nicht. Und trotz all diesen Schwierigkeiten hat Paulus sich entschlossen, sich davon nicht ablenken zu lassen, sondern in jedem Gespräch und mit jeder Handlung, die er tat, die Menschen in Korinth mit Jesus in bekannt zu machen. Und zwar nicht Jesus, der Lehrer, von dem wir alle etwas lernen können, oder Jesus, der ein gutes Leben vorgelebt hat, denn er ein super Vorbild war, dem wir jetzt nacheifern sollten, sondern Jesus, den gekreuzigten Sohn Gottes, den hat er ins Zentrum gestellt. Aber wieso hat sich denn Paulus dafür entschieden, diesen Jesus, den Gekreuzigten, ins Zentrum zu stellen? War es vielleicht darum, weil er gedacht hat, ich bin Christ und Christen machen das nun mal so? Oder vielleicht, aber wenn ich das mache, dann kann ich mehr Menschen zu Jesus führen als Petrus und dann kann ich das Petrus unter die Nase reiben. Und sagen, Edgy-Badge, ich habe mehr erreicht für Jesus als du. Ich glaube, nichts von diesen Sachen ist es, wieso, dass er Jesus ins Zentrum gestellt hat. Nein, er hat das getan, weil wir Menschen Jesus brauchen. Weil nur Jesus die Kraft hat, Leben zu verändern. Weil Jesus die Weisheit Gottes ist. Er hat trotz all diesen Schwierigkeiten, die ihm in Korinth begegnet sind, daran festgehalten, die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, zu verbreiten und ihn ins Zentrum zu stellen, weil nur dieser Jesus wirklich helfen kann und nur dieser Jesus die beste Nachricht ist, die es gibt. Wenn damals ein Bote vom Schlachtfeld nach Hause geschickt wurde, um die Siegesbotschaft zu verkündigen, zu verbreiten zu Hause, da musste er sich auch entscheiden, zu gehen, zu rennen, obwohl er vielleicht müde war von der Schlacht. Aber er hatte gewusst, ich darf eine Siegesbotschaft verkündigen. Ich darf meinen Leuten zu Hause sagen, der Feind ist abgewehrt. Wir haben gewonnen, unsere Stadt ist gerettet. Auf dem Weg nach Hause wird er sicher auch an seine Grenzen gekommen sein. Und musste sich immer wieder mal entscheiden, ich muss es weiterrennen, ich habe eine Botschaft weiterzugeben. So ähnlich stelle ich mir die Situation von Paulus vor. Er hatte die Siegesbotschaft von Gott, den Menschen weiterzugeben. Jesus hat am Kreuz triumphiert über die Sünde, über den Tod, über den Teufel. Und Paulus hat in seinem Leben oft Niederlagen erlebt. Er musste viel erdulden. Er wurde geschlagen. Er war im Gefängnis. Er litt sogar Schiffbruch. Und trotzdem hat er sich dazu entschlossen und war entschieden und hat daran festgehalten, die Siegesbotschaft Gottes zu verkündigen. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, du wärst Fan des FC Freienbach. Und jetzt wird dieser kleine FC Freienbach, der wird jetzt Cupsieger. Ja, und jetzt als Cupsieger habe ich die Möglichkeit, am Europacup teilzunehmen. Und jetzt dieser kleine FC Freienbach, der rennt da am Europacup von Sieg zu Sieg zu Sieg und schließlich steht er im Final. Und im Final, da wartet der FC Barcelona auf ihn. Und dieser kleine FC Freienbach, der besiegt das große FC Barcelona gleich mit 4-0. Ja, das ist ein Traum, das klingt jetzt sehr absurd und sehr abwegig, aber die Botschaft vom Gekreuzigten, dass das eine Siegesbotschaft ist, das muss für die Griechen zur damaligen Zeit, zur Zeit von Paulus, genauso absurd und abwegig geklungen haben. Und trotzdem hat Paulus nichts anderes getan, als darüber zu reden, dass Jesus der Sieger ist, dass er am Kreuz den Sieg errungen hat. Wenn du jetzt Fan des FC Freienbachs wärst und das tatsächlich passiert wäre, dann würdest du doch den Rest deines Lebens von diesem Ereignis erzählen. Aber wir als Christen, wir haben eine noch viel bessere Nachricht zu verbreiten, nämlich dass Jesus den Sieg am Kreuz errungen hat und dass er unsere Schuld bezahlt hat, dass er uns sein gutes Leben, sein gerechtes Leben, sein perfektes Leben anrechnet und ich vor Gott gerecht stehen darf, dass nichts mehr zwischen mir und Gott stehen muss, weil Jesus geleistet hat, was dafür nötig ist, damit ich eine Beziehung zu Gott haben darf. Jetzt, das ist die Siegesbotschaft vom Kreuz, aber wie wird denn nun diese Siegesbotschaft von Jesus zu unserer Siegesbotschaft? Wir müssen diesen Sieg selber erleben. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und den Sieg über die Sünde errungen hat, ist nicht eine Botschaft, die wir nur hier im Kopf haben sollten, die wir einfach mal zustimmen sollten und mit über Jesus reden, ist auch nicht gemeint, dass wir alle überreden und überzeugen müssen, dass sie jetzt dieser historischen Tatsache glauben sollten, dass sie jetzt diese Fakten annehmen sollten und diesen Fakten sagen sollen, das ist Wahrheit. Auch wenn wir Christen diese historischen Tatsachen glauben und diesen Fakten zustimmen, ist das nicht das, was den Glauben ausmacht. Der Glaube beinhaltet all das, aber es ist nicht der Glaube. Der Glaube ist das persönliche Annehmen dieser Fakten. Diese Fakten werden in unserem Leben Realität. Es ist nicht ein Fürwahrhalten, es ist ein Erleben. Glauben an die Siegesbotschaft vom Kreuz ist, dass die Siegesbotschaft in meinem Leben Realität wird. Ich lebe jetzt seit langer Zeit im selben Haus, im selben Block mit meinen selben Nachbarn und ich habe wenig bis gar nicht mit diesen über Jesus geredet. Vielfach habe ich gedacht, ah, die interessiert das ja eh nicht. Oder ich habe gedacht, ah, ich glaube an Jesus, ich bin etwas Besseres. Und bei all dem habe ich übersehen, dass ich Jesus genauso nötig habe wie sie. Dass ich genauso verloren gehe ohne Jesus. Und dass ich Jesus, die Vergebung von Jesus genauso nötig habe wie sie. Wenn wir die Siegesbotschaft von Jesus nicht selber erleben und denken, ich muss jetzt meine Freunde, meine Verwandten davon überzeugen, dass es wahr ist, wenn wir ihnen reine Fakten um die Ohren schlagen und sie mit Fakten bombardieren, dann schreckt das unsere Freunde eher ab, als dass es sie näher zu Jesus bringt. Wenn dies aber die Siegesbotschaft vom Kreuz in unserem Leben Realität ist, dann ist es eine natürliche Konsequenz, dass ich mit jedem darüber reden muss, was denn Jesus für einen Sieg errungen hat für mich. Es ist natürlich, dass ich darüber rede und nicht ein Krampf, weil ich erlebt habe, was es bedeutet, dass Jesus der Sieger ist. Und auch wenn das immer noch mit Schwierigkeiten verbunden ist und es manchmal Überwindung braucht, jetzt Jesus zum Gesprächsthema zu machen, ist es trotzdem auf eine natürliche Art und Weise, weil ich weiß, Jesus hat gesiegt und es ist die beste Botschaft, die ich habe und die will ich allen weitergeben, weil sie davon hören müssen, weil sie diesen Sieg auch erleben sollen können. Und in all dem sind wir ja auch immer wieder schwach und Gott möchte dich in deiner Schwachheit gebrauchen. Das ist mein zweiter Punkt. Und in Vers 3 lesen wir, wie Paulus das in Korinth erlebt hat. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Paulus schreibt, er war schwach, als er bei den Korinthern war. Dass Paulus schwach war, warf ihm einige aus der Gemeinde in Korinth auch vor. Davon lesen wir im 2. Korintherbrief 10, Vers 10. Sie werfen ihm vor, dass er in den Briefen kraftvoll auftritt, aber wenn er persönlich anwesend ist, schwach ist. Und seine Reden seien armselig. Damals zogen sogenannte Rhetoriker von Stadt zu Stadt und die wollten die Menschen von ihren Ideen überzeugen. Diese Rhetoriker, die traten entschlossen auf, sie waren sehr selbstsicher und sie traten mit Stärke auf. Sie taten dies, weil wir Menschen, wir hören am liebsten auf die, die stark sind, auf die von sich überzeugt sind. Und diese Rhetoriker, die versuchten genau dies auszunutzen. Sie überzeugten die Bewohner der Städte über ihre Ideen, durch ihr Auftreten, das in Stärke war, in Autorität. Und sie vertrauten auf ihre eigene Kraft, auf ihre Möglichkeiten, die sie haben. Und das Auftreten von Paulus war das genaue Gegenteil davon. Er war sicher auch körperlich schwach durch die Strapazen der Reise, durch die Gewalt, die ihm angetan wurde. Aber hier spricht Paulus von seinem Auftreten, das das Gegenteil war von dem Auftreten dieser Star-Rhetoriker. Er hat nicht auf seine Stärke vertraut, sondern auf das Wirken von Gott. Sein Auftreten bei den Korinthern war nicht geprägt von Selbstbewusstsein und Autorität. Es war ein Auftreten geprägt von Schwachheit. Ein Auftreten, das geprägt war davon, von Vertrauen auf Gottes Autorität. Er hat durch sein Auftreten bei den Korinthern, das in den Augen der Korinther schwach, ängstlich und unscheinbar gewirkt hat, die Botschaft vom Kreuz als Lebensbeispiel dargestellt. Jesus, der Schöpfer des Universums, wird Mensch, er wird schwach und er tritt nicht in seiner Macht auf, die er hätte, sondern in Schwachheit. Er stirbt sogar am Kreuz wie ein Verbrecher. Durch die Art, wie Paulus bei den Korinthern gewirkt hat, hat er ihnen die Botschaft vom Kreuz verdeutlicht. Etwas, das in den Augen der Menschen, uns Menschen, völlig unlogisch ist, dass ein Mensch, der so schwach auftritt, eine so gute Botschaft zu verkündigen hat, ist in Gottes Augen Weisheit. Und Paulus spricht nicht nur im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes davon, dass Gottes Weisheit diese Schwachheit ist, sondern er hat es auch bei den Korinthern gelebt. Paulus hat diese Schwachheit und diese Unsicherheit aber nicht einfach nur als rhetorisches Stilmittel und eine Art Theater verwendet. Er war wirklich schwach, sodass ihn Jesus in einer nächtlichen Vision ermutigen musste und gesagt hat, geh vorwärts, vertrau auf meine Stärke, vertrau auf mich, ich bin bei dir. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 18. Er war nicht in Stärke und in seiner Autorität bei den Korinthern gewesen, weil er gemerkt und erfahren hat, dass er schwach war. Er hat aber darüber gestaunt, was Gott durch so einen schwachen Menschen wie ihn tut. Er hat darüber gestaunt und Jesus verehrt dafür, dass er ihn in seiner Schwachheit gebraucht. Das kommt im 2. Korinther, Vers, Kapitel 4, Vers 6 bis 9, sehr schön zum Ausdruck. Paulus beschreibt dort mit einem Bild uns Christen. Das Bild von einem zerbrechlichen Gefäß, das einen wertvollen Schatz beinhaltet. Ich möchte das gleich mal mit euch noch lesen. Okay. Und zwar steht dort, ich lese es euch schon vor, vielleicht. Denn derselbe Gott, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus dies vor Augen hatte, als er geschrieben hat, außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und unsicher, als ich zu euch sprach. Vielleicht können wir uns dieses Gefäß wie so ein Teelicht vorstellen. Ein Teelicht, das hier aus Ton ist und recht zerbrechlich, aber wenn es angezündet ist, dann erleuchtet es seine Umgebung. Dieses Teelicht ist zerbrechlich und wenn ich es jetzt fallen lassen würde, dann würde es am Boden kaputt gehen. Ein so zerbrechliches Gefäß, mit dem vergleicht uns Paulus hier, ein zerbrechliches Gefäß, das etwas beinhaltet, das die Umgebung erleuchtet, Und als so zerbrechliche Gefäße möchte Gott uns gebrauchen, damit wir unseren Mitmenschen den Weg zu ihm weisen. Ich stelle das mal hier hin. Du musst nicht ein Superheld sein, um deinen Nachbarn den Weg zu Jesus zu weisen. Und du brauchst dich auch nicht dafür zu schämen, wenn du dich schwach fühlst, währenddem du mit deinem Arbeitskollegen über Jesus redest. Vielleicht denkst du auch in diesen Situationen, wenn ich jetzt von Jesus spreche, dann lachen die mich doch aus. Oder vielleicht denkst du auch, wie kann ich ihm jetzt nur verständlich machen, was es bedeutet, was Jesus für mich getan hat. Vielleicht hast du aber auch Bedenken darüber, was ist, wenn jetzt mein Freund ein Argument nach dem anderen gegen Gott vorbringt und ich kein Gegenargument habe. Vielleicht hast du auch schon vielfach gehört, ah, dieser Jesus, der ist doch bloß eine Krücke für die Schwachen. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen, schwach zu sein und erkannt zu haben, dass du Jesus brauchst, weil du schwach bist. Paulus war nämlich auch kein Superheld. Er war auch schwach. Wir alle sind so zerbrechliche Gefäße, auch wenn wir uns manchmal vielleicht auch doch gar nicht so schwach vorkommen. Aber trotzdem bleibt es dabei, wir sind so schwache und zerbrechliche Gefäße und wir werden das früher oder später auch mal noch merken, wenn wir es jetzt noch nicht gemerkt haben. Denn Gott möchte aber so schwache Gefäße wie uns gebrauchen, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Und darum ist es wichtig und nötig, dass wir auf Gottes Kraft vertrauen. In den letzten beiden Versen unseres Abschnittes hier sehen wir, wie das geschah, als Paulus bei den Korinthern war. Und so lesen wir dort: Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Auf was hat Paulus vertraut bei seinen Predigten? Auf was hat er vertraut? Auf seine geschickten Worte? Dass Paulus gut argumentieren konnte, sehen wir in der Apostelgeschichte. Dort diskutiert er mit den Gelehrten in Athen. Er war ein hervorragend ausgebildeter Theologe. Und dass er gut predigen konnte, sehen wir auch an verschiedenen Stellen in der Apostelgeschichte. Er hätte also allen Grund gehabt, auf seine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber genau das hat er nicht gemacht. Er hat das nicht gemacht, wie das damals üblich war. Die Rhetoriker, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die zogen durch das Land von Stadt zu Stadt und wollten die Menschen nicht nur durch ihr starkes Auftreten von ihrer Meinung überzeugen, sondern durch ihre geschickte Rede, durch die Art und Weise, wie sie sprachen, durch ihre Argumente. Und sie lebten davon, die Menschen zu manipulieren und von ihrer Idee zu überzeugen. Und wenn dann ein anderer Rhetoriker kam, der bessere Argumente hatte, ein besseres Auftreten, dann war es sehr schnell so weit, dass dann die Menschen dieser Idee Glauben schenkten, weil er der bessere Rhetoriker war. Aber auf diesen Wettstreit hat sich Paulus nicht eingelassen. Denn er wollte nicht, dass die Korinther aufgrund von dieser Überredung an den Gekreuzigten glaubten, um dann von einem anderen wieder in die Irre geführt zu werden. Paulus vertraute auf das Wirken vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist den Korinthern die Augen für die Wahrheit öffnete. Er brachte den Korinthern die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten. Auch wenn das den Griechen eine Dummheit war und den Juden ein Ärgernis. Denn er wusste, dass für diese Wahrheit kann nur der Heilige Geist ihnen die Augen öffnen. Darum vertraute er darauf, dass er das auch tun wird. Aber wieso mussten der Heilige Geist uns Menschen die Augen für diese Wahrheit öffnen? Es ist, weil wir Menschen von Natur aus blind sind für das Wirken von Gott. Wir suchen Gott von allem draußen zu halten, weil wir bestimmen wollen, wo es lang geht. Wir Menschen sind Meister darin, zu verleugnen, dass es Gott gibt, dass wir Fehler und Sünden in unserem Leben haben und wir bauen eine Mauer darum herum auf. Und wir versuchen uns hinter dieser Mauer zu verbergen, versuchen all diese Sachen hinter dieser Mauer zu verstecken. Wir bauen eine Burg um unser Leben auf und verschanzen uns darin. Wir verbergen uns in dieser Burg vor Gott, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass wir vielleicht nicht ganz so ehrlich, vielleicht nicht ganz so aufrichtig und selbstlose Menschen sind, sondern dass vielleicht ganz viel Dunkelheit in unserem Leben ist und in unserem Leben herrscht und wir eigentlich selbstsüchtig sind. Und Paulus hat den Korinthern die Wahrheit von Jesus, dem Gekreuzigten, nicht mit Argumenten versucht zu bringen, sondern hat auf das Wirken, auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraut, weil nur der Heilige Geist dazu fähig ist, diese Mauern zum Einsturz zu bringen, die wir gegen Gott aufgebaut haben. Weil nur der Heilige Geist dazu fähig ist, uns diese Dunkelheit aufzuzeigen in unserem Leben. Weil nur der Heilige Geist dazu fähig ist, dass ein Mensch seinen Widerstand gegen Gott aufgibt. Nur der Heilige Geist hat dort die Kraft dazu. Und den Beweis, den Paulus vorbringt, dass seine Botschaft, die Botschaft vom Gekreuzigten, wahr ist, es war nicht ein gutes Argument oder seine guten Worte, es war das Wirken von Gottes Geist im Leben der Korinther. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurden die Leben der Korinther verändert. Sie wurden auf den Kopf gestellt. Und wie diese Veränderung aussah, lesen wir in 1. Korinther 6, 9 bis 11. Paulus zählt dort auf, was die Korinther gewesen waren. Diebe, Geizhälse, Ehebrecher, und die Liste geht noch weiter. Und er sagt dort, das wart ihr. Und nun sind sie Nachfolger von Jesus. Ihr Leben wurde vom Heiligen Geist auf den Kopf gestellt. Und das nicht, weil sie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt dies und dies tun und dann schaffen wir das. Oder weil Paulus so gute Argumente hatte. Oder weil sie überzeugt waren von irgendwelchen Fakten. Ihr Leben wurde verändert, weil der Heilige Geist hat Licht scheinen lassen in ihr Leben. Weil der Heilige Geist ihnen ein neues Herz gegeben hat. Ein neues Herz, das nun nicht mehr stehlen wollte, sondern geben. Ein neues Herz, das nicht mehr lügen wollte, sondern von Wahrheit erfüllt war. Paulus hat bei den Korinthern nicht auf seine menschliche Weisheit, seine Überzeugungsarbeit vertraut, um die Mauern, die Korinther gegen Gott errichtet haben, abzutragen, weil er nicht wollte, dass ein anderer kommt und mit menschlichen Argumenten wie diese Mauer wieder aufbaut. Er hat auf das Wirken des Heiligen Geistes vertraut, weil nur der Heilige Geist die Möglichkeit hat, all diese Mauern nachhaltig abzubauen. Und Menschen dazu bringen, dass sie Gott nachfolgen. Ich möchte das Wirken des Heiligen Geistes in uns und vor allem durch uns mit diesem Handschuh hier vergleichen. Wenn dieser Handschuh hier da liegt, was kann der? Kann der irgendetwas? Staubfangen, genau. Also er kann eigentlich ziemlich wenig. Und er kann nichts aufheben. Also ich kann jetzt mit dem nicht mein Papier aufheben. Er kann nichts greifen und auch nichts werfen. Also ich könnte jetzt höchstens diesen Handschuh werfen, aber der Handschuh selbst kann nichts werfen. Aber der Handschuh, der kann etwas, wenn ich meine Hand hinein tue. Dann kann der etwas greifen. Dann kann er auch etwas werfen, etwas aufheben. Und so ähnlich ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er möchte uns gebrauchen, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Aber schlussendlich ist es er, der es bewirkt. Das geschieht nicht durch unsere klugen Worte, auch wenn sie noch so gut gewählt sind und noch so gut passend sind. Aber überzeugen, dass die Wahrheit von Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er die Siegesbotschaft ist, davon kann nur der Heilige Geist überzeugen, schlussendlich. Darum lasst uns auf Gottes Kraft vertrauen, lasst uns auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen, wenn wir mit unseren Freunden über Jesus reden. Denn er kann auch dem aus unserer Sicht verschlossensten und ablehnendsten Menschen einen Nachfolger von Jesus machen und ihm für die Wahrheit die Augen öffnen. Lasst uns unser Bestes geben, um unseren Mitmenschen Jesus bekannt zu machen, aber darauf zu vertrauen, dass es der Heilige Geist ist, der das tut bei all unserem Bemühen, unserem Ringen um die richtigen Worte. Dass nicht wir es sind, die erreichen müssen, dass der andere jetzt Jesus nachfolgt, sondern dass es der Heilige Geist ist, der dieses Wunder bewirkt. Wir als Christen, wir haben diese wunderbare Botschaft, die wir verbreiten dürfen. Und Gott möchte uns trotz und mit unseren Schwächen und Fehlern gebrauchen, damit alle Menschen in unserer Region diese Botschaft hören dürfen und von ihr verändert werden dürfen. Und ich bin froh zu wissen, dass nicht ich der Starke sein muss, der das bewirkt, sondern dass Gott in meiner Schwachheit mich gebrauchen möchte. Und dass schlussendlich nicht meine klugen Argumente sind, meine guten Worte, die meinen Nachbarn, meinen Freund zu Jesus bringen, sondern das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wirken, die Kraft von Gott, die die Menschen zu ihm zieht. Ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir so eine wunderbare Nachricht zum Verbreiten haben, dass du ein Leben ermöglichst, ein Leben mit dem Vater im Himmel. Und bitte führe du unsere Gespräche mit unseren Freunden und hilf du uns, dass wir darauf vertrauen, dass du wirkst, dass du die Kraft hast, Menschen zu verändern. Amen.